Tag und herzlich willkommen zur 37. Folge OMR Takeaway und das ein allerletztes Mal von mir. Letzte Woche hatte ich eine letzte Folge und diese Woche nochmal das Intro und dann geht es weiter ohne mich und ich bin natürlich total traurig, weil es hat mir super viel Spaß mit euch gemacht und vor allen Dingen mit Roland an so vielen unterschiedlichen und coolen Themen zu arbeiten. Das wird mir auf jeden Fall mega fehlen, deswegen schon mal vielen Dank an euch und an Roland natürlich für eine echt tolle und geile Zeit.
Ja, also ich muss, nicht muss, sondern will mich natürlich an dieser Stelle sehr, sehr, sehr herzlich bei dir auch bedanken. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit dir diesen Podcast zu moderieren. Ich bin sehr traurig, dass du OMR verlässt. Ich glaube, es ist ein großer Verlust. Du wirst uns fehlen. Und also vielen herzlichen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, aber so ganz aus der Welt bin ich ja dann doch nicht. Wir können uns ja immer noch über LinkedIn connecten oder ich kann dir mal aus der Zuhörerschaft dann E-Mail schreiben. Weil die beste Nachricht an dieser sehr, sehr traurigen Nachricht ist natürlich, dass OMR Takeaway weitergeht. Wie und in welcher Form, das werden wir noch gucken. Da werdet ihr euch noch zu entscheiden. Aber jetzt erstmal ein allerletztes Mal ganz viel Spaß mit der Folge von mir.
Ja, auch trotz dieser traurigen News, the show must go on. Wir wollen euch natürlich trotzdem irgendwie eine neue Folge hier präsentieren. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie wir das denn anstellen können. Und ich dachte mir, lass doch mal Kompetenz aus dem eigenen Haus hinzuholen. Und ich habe hier heute bei mir Isabel Gard, CMO von OMR. Herzlich willkommen.
Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich natürlich sehr, hier mit einem Kollegen zu sitzen.
Ich freue mich auch total. Wir haben besprochen, wie wir die Folge gestalten. Wir haben gesagt, wir machen jetzt im ersten Teil einmal die News der Woche im Schnelldurchlauf. Aber dann habe ich gedacht, wo ich dich jetzt schon einmal hier habe, lass doch mal ein bisschen Behind the Scenes OMR machen. Was passiert da hinter den Kulissen? Und ein ganz großes Thema im Marketing und in der digitalen Welt ist ja Community Building. Deswegen nutze ich die Chance, dich zu löchern, mal zu fragen, was machen wir da, was haben wir da bisher gelernt? Könnt ihr euch drauf freuen. Vorher noch einmal die News der Woche. Viel Spaß! Ja, erste News der Woche, gerade vor ein paar Tagen im Blog von Sistrix gesehen, von diesem SEO-Tool, die berichten von einem Core-Update und zwar nicht bei Google, also bei Google findet auch gerade eins statt, aber in der deutschen Version von ChatGPT gab es eine massive Verschiebung der Zitierung, also sind quasi die Hälfte der Domains sind da einmal ausgewechselt worden. 47% der Citations waren betroffen, das ist ja ein krasser Wandel und die haben natürlich auch aufgelistet, wer die Gewinner und Verlierer sind. Ich habe mich natürlich ein bisschen gefreut, dass Reddit einer der größten Gewinner ist, da, weil sie waren ja vorher schon super wichtig bei ChatGPT als Quelle und haben jetzt nochmal unheimlich zugelegt um 59% und das ist ja auch ganz schön, weil ich jetzt sagen kann, wir haben in unserer Keynote darüber gesprochen und haben so ein bisschen gezeigt, wie man auf Reddit Sichtbarkeit generieren kann und da Community Building, kommen wir später noch zu, betreiben kann. Es gab sonst noch ein paar Veränderungen. Mainstream-Medien, etablierte deutsche Mainstream-Medien haben zugelegt. Verlierer waren so Aggregator- und Vergleichsplattformen wie Indeed, Glassdoor, TripAdvisor und so weiter. Könnt ihr euch in dem Blogartikel mal durchlesen. Kann man natürlich auch überlegen, ob man jetzt für die eigene KI-Sichtbarkeit da Rückschlüsse draus zieht und da ein bisschen die Strategie anpasst. Wie ist das denn bei uns, Isabel? ChatGPT, ist das für uns eine relevante Traffic-Quelle? Ist wahrscheinlich schwer, aber Sichtbarkeitsquelle, ist das was, wo du schon regelmäßig drauf guckst? Nutzen wir da Sistrix? Haben wir andere Tools? Wie ist da die Strategie bei uns?
Erstmal freue ich mich für die ganzen Publisher, weil ich glaube, es war gerade super hart, da Traffic zu bekommen, wo man so früher auf SEO angewiesen war und da ja doch viele Einbußen generiert haben, dass da jetzt wieder ein kleiner Uplift da ist. Und bei uns kann man das gar nicht so pauschal sagen, weil fürs Festival ist es jetzt, natürlich kann man sich über JetGPT, über das OMR Festival weiter informieren am Ende, bei Education genauso. Ich glaube, die Abteilung, die am meisten davon profitiert, ist am Ende OMR Reviews. Die optimieren da schon sehr auf Geo und schauen, dass die Tools, die bei uns gelistet werden, natürlich auch in den LLMs gelistet werden, sodass wir da einfach mehr Sichtbarkeit generieren. Von daher keine pausale Antwort für Gesamt-OMR, aber OMR Reviews ist da auf jeden Fall von betroffen. Aber ich kann dir noch gar nicht sagen, ob sie da Gewinner oder Verlierer sind. Im besten Fall Gewinner.
Ich glaube, die nutzen auch das Tool RankScale. Müssen wir gleich mal nachfragen. Ich hab ehrlicherweise auch noch nicht nachgeschaut. Aber habe ich natürlich auch schon gehört, dass die für die Kolleginnen das ein wichtiger Teil der Strategie ist. Und das finde ich auch auf jeden Fall sehr smart, da reinzugehen. Nächstes Thema, wir machen es hier einmal ein bisschen Schlaglichter im Schnelldurchlauf. Google kündigt ein Search Generative AI Performance Report in der Search Console ein. Das sind viele Marketing-Buzzwords auf einmal. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man in diesem Tool, was Google den Website-Betreibern und Betreiberinnen gibt, wo sie gucken können, wie sich ihre Performance in der Google-Suche verändert, dass die jetzt da auch Daten ausliefern zu der Sichtbarkeit in diesen KI-Features, in den AI-Overviews, im AI-Mode, und sogar in den AI-Features in Discover. Also man kriegt dann Informationen darüber, welche Seiten von der eigenen Website werden da angezeigt als Quelle, in welchen Ländern, auf welchen Geräten und letztendlich auch, wie viele Impressions hat das generiert, auch über den Zeitverlauf, wie entwickelt sich das mit der Zeit. Das sind ja sicherlich nützliche Daten und wo viele im Marketing drauf gewartet haben. Ist das was dich begeistert oder lässt dich das eher kalt?
Habe ich jetzt nicht drauf gewartet, um ehrlich zu sein, weil auch wenn wir jetzt aufs Festival schauen, ist es ja selten so, dass jemand über die Google-Suche, ich suche ein Marketing-Event, bei dem ich mich weiterbilden kann, eingibt. Die meisten Leute kommen auch schon mit einem Auftrag und werden von uns gezogen, was ja auch ganz schön ist.
Wir versuchen ja sogar mit diesem KI-Chatbot, den wir jetzt haben, da diesen Use Case so ein bisschen auf die eigene Seite zu ziehen,
genau,
was eigentlich total sinnvoll ist und hoffentlich auch ein paar Leuten geholfen hat dieses Jahr.
Ja. Ja, aber ich glaube, viele Geschäftsmodelle profitieren davon, dass sie genau sehen, wo sind sie gelistet und wo können sie noch weiter optimieren. Und gerade auch wieder eben schon erwähnt, OMR Reviews wird da auch von profitieren.
Ja. Also Google hat das gerade erst für ein kleines Set an Websites angekündigt, wo sie es testen wollen. Wir verlinken euch mal den Blogpost von Google dazu in den Shownotes, könnt es euch anschauen, aber sicherlich grundsätzlich mal eine erfreuliche News in Sachen Transparenz. Yes, gleich die nächste News. Wir machen mit hoher Schlagzeil weiter. Anthropic geht an die Börse. Das haben sie jetzt offiziell bekannt gegeben. Davor haben sie noch eine Funding-Runde abgeschlossen. Haben wir, glaube ich, letzte Folge vielleicht sogar kurz drüber gesprochen. 65 Milliarden US-Dollar aufgenommen zu einer Bewertung von 900 Milliarden. Exklusive dem neu aufgenommenen Kapital, reine Wahnsinnszahlen, die da mittlerweile so im Raum stehen. Sie sind damit wertvoller als OpenAI, deren letzte bekannte Bewertung war 730 Milliarden US-Dollar. Und es gab auch Schlagzeilen, so gerüchteweise von The Information, die dann geschrieben haben, ja, Anthropic macht sogar 35% mehr Umsatz als OpenAI. Schon krass, jetzt kein direktes Marketing-Learning wahrscheinlich, aber schon spannend, weil es sieht ja auch so aus, als ob so das Geschäftsmodell der KI-Firmen B2B sein wird und das Enterprise-Kunden das große Thema sind. Wie sieht es denn bei dir mit der persönlichen Nutzung von den ganzen Chatbots aus? Wir haben ja auch die Google-Suite hier im Unternehmen, wir haben auch ChatGPT-Accounts. Wie ist deine Cloud-Nutzung? Wie hat sich die entwickelt?
Die ist tatsächlich exponentiell gestiegen in den letzten 3 Wochen. Ich habe vom Festival war es ein zu großes Projekt, alles von ChatGPT auf Cloud umgezogen. Ich muss auch sagen, ich bin sehr begeistert und probiere gerade ganz viel aus. Und nutze nebenbei auch noch Gemini, aber für unterschiedliche Cases. Bei Cloud funktioniert gerade integriert viel mehr von den Cases, die ich abbilden möchte. Finde es aber auch ganz spannend, wie schnell sich so Modelle wechseln. Ne? Da sieht man ja auch, okay, vor 14 Monaten war Anthropic noch mit 61 Milliarden bewertet. Jetzt 14 Monate später sieht es wieder ganz anders aus. Wie oft muss ich da mein LLM wechseln? Da habe ich jetzt auch nicht so viel Lust drauf, dass alle 3 Monate zu machen, wenn sich da Bewertungen ändern oder einer an dem anderen vorbeizieht. Wie sieht es denn bei dir aus?
Ich habe jetzt gerade erst vor kurzem angefangen, Claude zu nutzen, weil ich es natürlich auch allenthalben überall lese und ich finde es schon von den Antworten. Ich habe bisher noch keinen Paid-Account, will ich aber mir demnächst mal einrichten. Ich finde es schon von den Antworten sehr seriös und auch so ein bisschen, mein subjektiver Eindruck, die wenige Wochen, wo ich es nutze, ist, dass es auch weniger Halluzinationen gibt. So.
Ja, finde ich auch. Und was ich aber auch super finde, ist, dass viel mehr Rückfragen gestellt werden. Mhm. Und ich finde, dadurch kommt es schon gar nicht so doll zu Halluzinationen, weil einfach viel maßgeschneiderte Antworten geliefert werden.
Hast du irgendwie Tipps für die HörerInnen, was dich da besonders begeistert, für Use Cases, für die du es nutzt oder irgendwas?
Ich finde insgesamt das System, ich hatte bei ChatGPT nicht alles angeschlossen, das habe ich dann bei Claude gemacht, aber von irgendwie, ich pflege meinen Kalender damit, ich plane meine Asana-Tasks über bestimmte Tage. Ich Man muss dazu sagen, ich bin ein sehr strukturierter Mensch für alle, die mich nicht kennen. Deswegen sind das bei mir natürlich...
Habe ich schon häufiger mal hier so durchklicken gehört.
Ja. deswegen sind das eher so meine Aufgaben. Ich bin jetzt auch natürlich operativ gar nicht mehr so tief drin, wie jetzt die Leute in meinem Marketing-Team, die aber auch super begeistert sind. Gerade die im MTech-Bereich, was die an...
MTech für Marketing-Tech.
Marketing-Tech für Mockups von Webseiten machen im Education-Bereich, dass wir da einfach, wir sind so viel schneller und das ist schon richtig cool, auch wenn man nicht so tief im Tech-Bereich ist, dass man visualisieren kann, schnell visualisieren kann, wie sieht die Seite aus, wenn ich eingeloggt bin, wenn ich nicht eingeloggt bin, was da alles mit Claude Cowork möglich ist, aber auch mit Claude Code, das ist schon, finde ich, extrem cool.
Ja, hier ist CTO Pascal von uns, sagt er, wir schreiben keine einzige Zeile Code mehr selbst und unterstützt so quasi. Schon Wahnsinn. Ich habe mich gefragt, man jetzt eigentlich müsste jetzt so eine Welle kommen von Cloud-Optimierung, dass man müsste der nächste Hype sein, wie optimiere ich, um in Cloud sichtbar zu sein oder dass es Tools gibt. Ich weiß gar nicht, ob die gängigen Tools da auch Cloud schon komplett auswerten.
Ja, Tools weiß ich nicht, aber mein Instagram-Feed ist voll.
Ah, ja.
Also das ist auf jeden Fall auch eine kleine Nische. Wie kriege ich das meiste aus Cloud raus und wie mache ich dann als Influencer noch Kohle damit?
Musst du nachher uns die besten zwei, drei Posts raussuchen, dann können wir die in die Shownotes kopieren.
Ja, sehr gerne.
Letzte News der Woche, ein bisschen näher an der Popkultur dran. Zwei YouTuber hängen das alte Hollywood an der US-Kasse ab. Es gab zwei Film-Neustarts in den USA am vergangenen Wochenende. Wobei, ich glaube, der eine läuft schon länger. Jedenfalls sind beide Filme relativ erfolgreich. Einmal Obsession, also sind beides Horrorfilme. Obsession heißt der eine, der hat 150 Millionen US-Dollar weltweit schon eingespielt. Und dann The Backrooms, 81 Millionen US-Dollar mittlerweile eingespielt. Und die haben eben in den USA am vergangenen Wochenende mehr Tickets verkauft als dieser neue Star-Wars-Film Mandalorian and Grogu, der schon, glaube ich, 3 Wochen läuft. Und den haben sie da überholt. Und das ist halt Wahnsinn, weil es auch natürlich von den Produktionsbudgets ganz, ganz andere Welten sind. Und das hat natürlich auch in Hollywood große Wellen geschlagen. Und dann habe ich noch gesehen, hier Kollege Martin ist ja, glaube ich, nicht unbekannt, hatte heute Morgen in unserem OMR Daily Newsletter, der hier natürlich auch herzlich empfohlen sei, berichtet, dass YouTube sich da gerade so ein bisschen clever dranhängt. Und zwar haben sie, also ja, sie haben ein Event gemacht in Deutschland, wo sie so aufwendige Videoproduktionen von großen CreatorInnen vorab angekündigt haben und dann irgendwie 70 Marketing-Entscheider da eingeladen haben und gesagt haben, könnt ihr Teil von werden, ihr könnt bei uns Werbung kaufen und so weiter, da natürlich implementiert werden. Steffen Hensler ist dabei, Jasmin Gnu, Otto Bulletproof, dieser Survival-Creator, dieser Autotyp, Hamid Mossadegh, also smarte Geschichte, wie YouTube sich ja dranhängt und ist schon eine Entwicklung, die ich zuletzt gesehen habe, dass YouTube immer noch weiter an Relevanz gewinnt, obwohl man denkt, die sind schon so groß. Hast du von den Filmen was mitbekommen? Oder?
Ich habe was mitbekommen, aber ich hasse Horrorfilme. Ich bin so ein Schisser, kann ich nicht gucken.
Ja, also,
hast du es gesehen?
Nee. Ich hab's mir auch nicht. Also sind, ich meine, also von diesen Backrooms, das habe ich vorher schon mitbekommen, weil es ja auch so ein bisschen zum Meme geworden ist.
Ja.
Sind ja diese irgendwie so Hinterzimmer von irgendwelchen Büros oder von irgendwelchen ehemaligen Schwimmbädern, die so irgendwie
ganz
leblos
schlimm
sind und creepy sind, wo dann auf einmal irgendwie so Lichter aufflackern oder man denkt, hat sich da gerade was bewegt. Also spielt ja viel mit der Wahrnehmung und spielt da auch clever mit. Ich glaube, der Film hat jetzt auch nicht die positivsten Kritiken bekommen, aber hat natürlich dadurch, dass er vorher so zum Meme und zum Phänomen geworden ist, bestimmt da auch von profitiert. So. Und ich hatte eben auch dann vorher mir nochmal jetzt vor der Folge so ein paar Statistiken angesehen. Ich glaube, wir hatten hier schon mal, hatte ich mit Julia schon mal drüber gesprochen, dass in den USA und Großbritannien YouTube schon im Wohnzimmer so die meistgesehene Sender quasi geworden ist.
Ja, crazy.
Wahnsinn.
Machst du das zu Hause?
Ehrlicherweise noch relativ selten. Also wir gucken schon immer noch, wir gucken so Legacy-TV gucken wir kaum, halt irgendwie Fußball mal, Live-Übertragung oder sonst was. Sonst viel Netflix, Disney, Apple und so weiter. Und halt anderes Fernsehen kaum mehr. Und ich finde auch, wenn man die Werbung da sieht, dann denkt man, das ist so alte Welt, fühle ich mich nicht mehr so richtig zu Hause mit.
Aber die Frage ist jetzt ja auch, was kannst du als Marke daraus machen?
Ja. Also ich glaube, wenn man mit so Creator-Phänomene früh identifiziert und sich da draufsetzt, kann das schon sehr lohnenswert sein. Ich hatte eben dann eben auch noch vor kurzem im LinkedIn-Feed einen Post, wo jemand geschrieben hat, dass bei uns auf dem Festival in der Masterclass so Daten von ihnen, es war irgendein Marktforscher, Daten verwendet wurden. Und da sah es auch schon so aus, dass YouTube in Deutschland die größte Connected-TV-Reichweite und Sehdauer hat in Deutschland. Und wusste ich eben auch noch gar nicht, dass es diese Daten gibt. Suche ich nochmal raus, kann ich auch in den Shownotes posten. Also sich da drauf zu setzen, gucken, mit Creatoren zusammenzuarbeiten, glaube ich, kann auf jeden Fall sinnvoll sein.
Aber du musst ja früh dran sein, ne? Weil diese Produktionen, das sind ja langfristige Produktionen, ja. Das ist ja nicht mal einfach ein Reel, das ich immer eben erstelle.
Auf jeden Fall, ja. Hast du irgendwelche Creator im Kopf, wo du denkst, die ploppen da gerade hoch und...
Boah, nicht direkt. Aber ich kann mir ein paar erforschen, naja. Ja. Aber ich bin auch nicht so tief in der YouTube-Bubble, das muss ich auch sagen.
Ja. Bei diesem Autotypen, der da erwähnt wurde, muss ich an diesen Omid denken, der, glaube ich, zuletzt durch die Decke gegangen ist, der so Edelautos Secondhand verkauft, der so eine krasse Reichweite hat.
Ja.
Der hat ja auch schon Marketing-Kooperationen, clevere. Aber wenn der mal irgendwie eine Doku machen würde, ausführlicher und ein bisschen noch klassischer TV-mäßig produziert, kann ich mir vorstellen, dass das nochmal ein ganz anderes Niveau erreichen würde. Und ich glaube, sollte man auf dem Schirm haben, dass man im Wohnzimmer die Leute auch nochmal viel besser über YouTube erreichen kann. Yes, ja, dann wollen wir mal in den zweiten Teil der Folge gehen. Wir haben es schon angekündigt, wir wollen ein bisschen über Community-Building sprechen. Du hattest auf LinkedIn und Instagram dazu gepostet und das hat, glaube ich, relativ viel Resonanz erzeugt. Du hast geschrieben, irgendwie viele Firmen richten einen WhatsApp-Kanal ein und sagen dann, ja, wir machen Community-Building und das kann es irgendwie nicht sein. Wovon ist das, was du so draußen da siehst? Warst du da von irgendwas Konkretem inspiriert, den Post zu machen?
Gar nichts Konkretes jetzt, aber ich kriege immer mehr mit, dass Marken mehr auf Community gehen wollen, dass sie erst eine Marke bauen und dann sagen, ach ja stimmt, wir müssen die Community auch noch mitnehmen, das ist jetzt das Buzzword dieser Tage und dann erstellen sie eine WhatsApp-Gruppe, weil das am naheliegendsten ist oder früher halt eine Facebook-Gruppe wäre es gewesen wahrscheinlich. Und da wollte ich einfach noch mehr aufdröseln, dass es so einfach nicht ist, ne? Und dass man da sehr viel Zeit und Muße investieren muss und wir beide sind jetzt ja schon sehr lange bei OMR und du kennst es ja auch noch von früher. Es war mal nicht so einfach, wie es jetzt ist, ne? Und wir mussten sehr viel Zeit und Arbeit investieren, um diese Community, die wir jetzt haben, aufzubauen. Und da die Annahme zu treffen, okay, ich erstelle jetzt eine WhatsApp-Gruppe, lade da alle ein und dann wird es schon irgendwie laufen, die funktioniert aus meiner Sicht halt einfach nicht.
Na, was machen, wie sieht denn Community Building aktuell bei uns aus? Was machen wir da ganz konkret, digital, vielleicht auch offline?
Ich fange erstmal an, wo kommen wir eigentlich her? Und einen Großteil unserer Community haben wir aus meiner Sicht durch Facebook und LinkedIn-Gruppen aufgebaut. Da haben wir so 2016, 17 gesagt, okay, wir wollen die Plattform für Leute sein, die sich rund um das Thema Online-Marketing austauschen wollen und haben dann überlegt, okay, wie machen wir das denn, ohne da auch groß Marketing drauf zu geben oder beziehungsweise uns als Brand dort zu positionieren. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen eine Facebook-Gruppe. Da habe ich das erste Jahr einfach mal reingepostet und geguckt, was passiert.
Ich erinnere mich.
Und es war wirklich viel Selbsttalk, ne? Was macht ihr so im E-Mail-Marketing? Wie sieht eure Performance-Strategie aus? Instagram war da noch nicht so groß. Und irgendwann waren da so eine kritische Masse von, glaube ich, 2000 Leuten. Und dann fingst du an, dass sie selbst Fragen gestellt haben, dass sie ihre Probleme gepostet haben und wir da gar nicht mehr so viel machen mussten, weil wir einfach nur noch die Plattform waren. Das, was wir im Festival ja am Ende auch sind, ne? Wir sind die Plattform, die Aussteller und Besuchende zusammenbringt, die sich dann auch wieder da über ihre Herausforderungen austauschen. Unser Facebook-Account war ja auch am Anfang so unsere Währung, ne? Damit sind wir groß geworden. Dann kam Instagram und wo wir von Anfang an sehr viel Zeit reingesteckt haben, waren eben diese Gruppen, aber auch das Community-Management dieser Kanäle, weil wir gesagt haben, wir wollen, dass jede Person, die uns schreibt, eine Reaktion bekommt. Wir wollen auf alles eingehen, wir wollen dieses Feedback sammeln und ernst nehmen, weil gerade wenn man so ein großes Event macht, wir machen das ja nicht für uns, sondern wir machen das für die Leute, die zu uns kommen und die uns Feedback geben und die von uns lernen wollen und auch von dieser Plattform profitieren wollen. Deswegen haben wir von Anfang an gesagt, dieses Feedback ist für uns die wichtigste Währung. Und deswegen haben wir auch so viel in Community Management investiert. Wir haben ganzjährig eine Person da sitzen zum Festival, 12, 13 Personen, die auf alles antworten, die alles screenshotten, die das ganze Feedback konsolidieren. Und da habe ich auch gesagt, KI ist da auch noch nicht die Lösung, weil die auch mal schnell was liked, was eigentlich Kritik ist. Mhm. Und da kommen wir gerade her und das sind auch die Kanäle, die wir gerade bespielen. Instagram, LinkedIn, da kriegen wir das meiste Feedback drüber. Natürlich auch hier und da über die Newsletter, die wir alle schreiben, wo uns auch hier und da mal Leute antworten. Wo wir aber dann natürlich auch unser Wissen, und ich meine, ihr schreibt alle den Daily Newsletter in der Redaktion, unser Wissen teilen und da auch natürlich wieder die Plattform geben für andere Brands, die coole Sachen machen. Genau, das sind so die Online-Maßnahmen, und offline ist es so, dass wir das auch weiter intensivieren wollen. Wir hatten zum Beispiel vor dem Festival ein Offline-Community-Event bei uns hier im Büro, wo wir Leute eingeladen haben, die schon OMR-Tickets hatten zu diesem Zeitpunkt, und denen einfach mal erzählt haben, wie bauen wir denn so ein Festival auf, ne? Ein Blick behind the scenes, was sind denn so Speaker, die wir noch nicht announced haben, die kommen. Das heißt, die hatten auch so ein paar Goodies, die andere nicht haben, die jetzt noch kein Ticket hatten, noch nicht da in dieser Teil dieser Community waren. Und das ist was, wo wir gerade noch tiefer reingehen wollen, weil wir einfach merken, dass dieser Offline-Austausch nochmal ein ganz anderer ist als die Online-Kommentare, die man mal eben schnell geschrieben hat.
Wie haben sich die Leute dafür qualifiziert, zu diesem Offline-Treffen eingeladen zu werden? Ich weiß noch, bei den Facebook-Gruppen gab es früher so solche Badges für die Leute, die sich am meisten beteiligt waren. Gibt es sowas da auch?
Oder nee, da konnte tatsächlich sich jede Person anmelden, und wir haben dann, glaube ich, aus 200 Anmeldungen 50 Leute nach dem Zufallsprinzip eingeladen. Ja.
Marketing ist ja unheimlich KPI getrieben immer, und jeder guckt auf die Klicks und Views und Conversions und so weiter. Gibt es da KPIs, mit denen wir die Erfolge messen? Kann man das überhaupt so in klassischen KPIs irgendwie einfangen, oder ist das immer nur ein Teil des Bildes? Wie ist da
aus meiner Sicht ein Teil des Bildes, weil was bringen dir große Followerzahlen, wenn du das jetzt als Community betitelst, wenn die Community nicht aktiv ist? Dann habe ich lieber 20.000 Follower, die auf das reagieren, was ich mache, und mir auch Feedback geben, und bei uns genauso. Wir haben jetzt, glaube ich, 170.000 Insta-Follower, über 200.000 LinkedIn-Follower. Sind die alle aktiv? Wahrscheinlich nicht, aber unsere Community sind die, die aktiv sind, die mit uns interagieren, die uns Feedback geben, und ein Punkt, den ich immer wichtig finde, die uns auch verteidigen, wenn mal jemand was Böses über uns sagt. Und das finde ich immer so schön. Manchmal haben wir das noch nicht gesehen, und es hat schon jemand aus der Community drunter geschrieben, aber so kannst du das doch nicht sagen und so weiter. Ja, cool. Und das ist für mich eher eine KPI, wo wir sagen, okay, die stehen hinter uns, die verteidigen uns, die geben uns aber auch ehrliches Feedback, die sind aktiv und die schauen nicht nur zu.
Hm. Das ist bei uns bestimmt auch gar nicht so leicht, Community Building zu machen, weil zum einen gibt es so viele Produkte, das Festival zieht halt unheimlich viel Aufmerksamkeit, dann gibt es den OMR-Podcast, wo auch immer manche Folgen sehr große Wellen schlagen, dann wollen wir andererseits auch, dass die Leute sich über ihre Themen aus dem operativen Marketing austauschen, das ist wahrscheinlich gar nicht so leicht zu managen für die Kolleginnen und Kollegen, die das machen.
Nee, auf gar keinen Fall. Die muss alles wissen, was bei uns passiert. Das ist Sophie, Shoutout an Sophie. Die macht das wirklich mehreren Jahren sehr, sehr gut. Die hat auch immer den besten Spruch auf den Lippen. Also die ist dafür geboren. Und die weiß wirklich genau, was wann wo passiert. Die schreibt auch teilweise, ne, wenn es kritischere Sachen sind, einmal Texte vor, wo ich mal drüber schaue. Aber das ist wirklich noch selten der Fall. Und auch, wir haben eben über YouTube gesprochen, das ist nochmal eine ganz andere Crowd als auf Instagram oder LinkedIn. Ne? Da kommen Kommentare, mit denen hat keiner gerechnet. Da muss man sehr viel mehr moderieren.
Auch unter unserem Keynote-Video. Ja. Das ein oder andere Kommentar.
Und ich glaube, Philipp muss da auch sehr viel zu seinem Sprachstil anhören. Aber da ist, also wenn nicht Marken die Community wirklich aufbauen wollen, was empfehlen kann, dann investiert wirklich in dieses Community-Management und setzt da eine Person hin, die hinter eurer Marke steht, die die Marke auch gut verstanden hat, weiß, wie die Marke spricht, redet, ne, was wir kommunizieren können und was nicht nach außen. Und investiert da, ja.
Ja. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Was waren für uns so die wichtigsten Learnings? Du sagst, man muss da in die personellen Ressourcen investieren. Was ja bestimmt auch ein Thema ist, sind so Freigabeschleifen und so weiter. Wie schnell kann man reagieren und wie viele Leute gucken da nochmal drauf? Wie gehen wir da mit dieser Herausforderung?
Wir sind ja eher von der Mentalität erstmal machen und dann entschuldigen. Bisher hatten wir da auch, um ehrlich zu sein, so gut wie keine Fehltritte. Sicher wurde da mal am Festival bei keine Ahnung wie viel tausend Stories mal eine geliked, die jetzt nicht so positiv war. Aber generell ist das Learning, genau, Community ManagerInnen einstellen und auch das Feedback wirklich ernst zu nehmen, das kommt. Klar, wenn eine Person sich über eine Sache beschwert, dann landet das bei uns auch auf keiner Liste. Wenn sich aber 20 Leute über dieselbe Sache beschweren, dann ist das für uns schon mal ein Indikator, dass wir da drauf schauen sollten. Und bei uns ist wirklich so, dass sie sehr schnell ist, wo uns eher die Plattformen teilweise einschränken. Zum Festival hat uns LinkedIn einmal geblockt, weil sie dachten, sie sei, also Sophie sei ein Bot. Und bei Instagram hatten wir es auch schon mal, dass wir zu schnell einfach reagieren. Ja. Und dann natürlich oft gedacht wird, Bot oder KI. Aber das sind aus meiner Sicht die zwei Sachen, Feedback ernst nehmen und auch wirklich Manpower oder Womanpower draufgeben.
Wenn man jetzt mal abseits von OMR guckt, gibt es da irgendwie Brands, Unternehmen, wo du denkst, von denen kann man was lernen, wo du regelmäßig irgendwie oder auch Sophie regelmäßig draufschauen, euer gesamtes Team, wo ihr denkt, da können wir was nachmachen, von denen können wir uns inspirieren lassen. Fällt dir da jemand ein?
Ja, es gibt einige Brands wie Snox oder Puley, die sehr intensiv in ihre Community investieren, die auch anstatt irgendwie Influencer-Trips Community-Trips machen. Das finde ich ist auch einfach ein schönes Signal, um den Leuten, die wirklich aktive Käufer, Käuferinnen der eigenen Produkte sind, was zurückzugeben. Snox hat auch den Snox Club für die Community, wo man dann nochmal exklusiveren Zugang bekommt, Early Zugang zu Drops und so weiter. Da sind wir auch stetig im Austausch, kennen da auch viele Leute, die dort arbeiten. Dann gibt es jetzt ja auch viele so Running Clubs. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ne? Das ist auch ein Zeichen von Community, was auch nicht immer mit dem Kernprodukt in Verbindung stehen muss. Aber bei uns ist zum Beispiel Philipp, der gerne Sport macht, gerne laufen geht und seinen Running Club gegründet hat und da dann nochmal die Community anders aktiviert über ein gemeinsames Hobby und nicht die gemeinsame Branche oder das gemeinsame Thema.
Aber ich habe schon gehört, dass da auch irgendwie Leute mal in Laufklamotten nach dem Lauf dazugekommen sind und Leute angeschnackt haben zu ihren Branchenthemen. Und
dann gut. Also es wird auch so genutzt. Ja. Und dann gibt es auch große Brands wie Adidas und so weiter, die auch da viel in Community Building investieren und da auch international stattfindende Events haben, Sportevents und das einfach krass nochmal auf die Brand Loyalty einzahlt. Und ich glaube, da kann man nie zu wenig machen am Ende, wenn man die Ressourcen hat.
Ja. Sehr schön. Da haben wir noch einiges gelernt. Dann vielen Dank, dass du da warst. Das war dann jetzt die erste Folge ohne Julia. Ich hoffe, ihr bleibt uns trotzdem gewogen. Abonniert uns, hinterlasst uns Bewertungen, schickt uns E-Mails, wie auch immer. Und seid hoffentlich auch nächste Woche dabei bei OMR Takeaway. Bis dann.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.